Beachte bitte unseren Disclaimer.
Herzlich willkommen bei deinem neuen Aktienpodcast mit deinen beiden Aktienbuddies Marcel und Philipp von MVI. Mein Name ist immer noch Philipp.
Und mein Name ist immer noch Marcel. Herzlich willkommen zum Black Friday Wochenende. Oh. Also heute ist die Folge 266, aber wir haben ja keine besonderen Angebote, sondern unsere Depots mitgebracht, wie sie sich im November entwickelt haben, Philipp. Trotzdem kann ich nicht anders und muss dich fragen, Weißt du überhaupt, dass heute Black Friday ist, zum Tag der Aufnahme?
Ja, ich habe auch was gekauft.
Das wäre die zweite Frage gewesen.
Ja.
Du Filu.
Möchtest du wissen, was ich gekauft habe?
Ich bin tierisch gespannt.
Ich habe, du weißt ja, ich habe so ein Reel gesehen.
Ja.
Da ging es darum, dass der durchschnittliche Mensch 200 Euro im Jahr für sein Hobby ausgibt. Mein Hobby ist ja Golfen. Ich bin mir nicht, ich glaube nur noch Kartsport und Formelsport ist wahrscheinlich ein teureres Hobby. Aber Golfen ist schon scheiße teuer. Also allein die Golfmitgliedschaft kostet 1600 Euro im Jahr.
Das ist schon verzehnfacht.
Und dann alleine, wenn ich da hingehe, ja, und möchte dort mir ein paar Bälle aus dem Automaten ziehen, um gerade auszuhauen, 20 Stück 2 Euro. Weißt du, wie schnell du 20 Bälle daneben gehauen hast? Also es ist wirklich teuer. Mhm. Dann natürlich noch die Outfits etc. pp. Aber ich will nicht weinen, weil ich,
es gibt keinen Arm.
Es gibt einen richtig guten, geilen Golfplatz in Deutschland, den Green Eagle Golfkurs, Winsen. Kann ich auch wirklich nur empfehlen, aber Kenner kennen diesen Platz. Und da gibt es nächstes Jahr eine Kundenveranstaltung, die wir mit ausrichten. Mhm. Und weißt du, was würdest du bezahlen für 18 Löcher? Also normaler Golfplatz hat ja 18 Löcher. Du gehst 18 Löcher zu viert. Was denkst du, kostet das auf einem solchen Platz?
Ich habe da überhaupt gar keine Vorstellungskraft. Ich bin wahrscheinlich auch viel zu geizig dafür, aber
ich. Soll ich dir sagen, was es kostet?
Bitte, es ist wieder eine Frage, die ich nicht beantworten kann.
Boden versinken.
Okay.
580 Euro für 5 Stunden brauchst du ungefähr. Ja?
Ja.
Und heute zum Black Friday, ich war auf Instagram, kam 50%.
Ui.
Und also, da habe ich natürlich gleich zugeschlagen. Gut, ich habe Firmengelder ausgegeben, also ich habe nicht selber was gekauft.
Ja, das tut jetzt nicht so weh, meinst du?
Aber ja, genau, sonst würde ich sowas nie machen.
Nee.
Aber das ist so, aber ich habe auch diese Woche, ich muss jetzt muss ich dir ja noch was beichten, wenn wir gerade beim Beichten sind.
Na gut, okay.
Du weißt, nächstes Jahr im Mai bin ich in der Türkei.
Ja.
Und auch da, du kennst auch den Konstantin, der mitkommt, da wollen wir ja auch zusammen golfen. Und da haben wir auch einen Golfplatz gebucht, zu zweit. Möchtest du wissen, wie viel wir dafür jetzt überwiesen haben die Woche?
Sicherlich.
So viel, wie wir in Hamburg zu viert bezahlen.
Oh.
Für zwei.
Also auch nicht ganz ohne.
Ja, und weißt du, wer uns da aber den Strich durch die Rechnung gemacht hat? Die Golfprofis. Weißt du warum? Weil die in der Woche nämlich da sind, wenn wir da sind. Und deswegen will auf einmal jetzt jeder Golf spielen. Angebot, Nachfrage.
Da haben wir es wieder, ne?
Ja.
Wenn die Kanonen donnern, ist in dem Fall falsch verstanden.
Ja, also ja. Wahnsinn, ja. Aber gut, sonst habe ich eigentlich keine Hobbys in meinem Leben.
Und sonst hast du auch nichts gekauft zum Black Friday?
Nö.
Nee, ja, das reicht ja auch, ne?
Ein paar Unterhosen, aber die habe ich die Woche noch gekauft.
Okay, das war in der Black Week gerade.
Black Week, ja. Hast du denn was gekauft?
Ja, ich habe euch dafür gesorgt, dass viele was kaufen, das schon. Mhm. Selber bin ich tatsächlich auch beim Kleidungsshop ein bisschen hängen geblieben. Ich brauchte manchmal, braucht man was, ne? Auch gerade wenn es kalt wird, muss man sich mal ein bisschen mehr anziehen.
Was hast du dir gekauft?
Ja, auch verschiedenste Klamotten.
Verschiedenste? Wie viel hast du ausgegeben? Mehr als ich für meine Golfschuhe?
Noch habe ich überhaupt nichts bezahlt, alles auf Rechnung, Philipp.
Ah,
so macht man das.
Mr. Klarner himself.
Was man halt nicht braucht, schickt man halt zurück, ne? Was nicht
passt. Was denkst du, wie viel wird es dich am Ende kosten?
250 bestimmt.
Siehst du, ich spiele dafür Golf, dafür trage ich abgeranzte Pullover 30
Jahre. Ja, richtig. Riech auch ein bisschen.
Ja. Mach mal lieber das Fenster wieder auf.
Mach mal lieber da auf.
Ja. Heute, wir sind ja kostenlos, aber nicht umsonst. Also wir sind eh richtig billig. Und
das
deswegen gibt es jetzt eine kostenlose Einladung, alle zu Black Week, Black Friday, unsere Weihnachtsfeier. 20.12. Der Stefan von der Consorsbank kommt jetzt auch sogar noch, ja,
genau.
Aber als Privatperson, sonst kriegt er Compliance-Ärger. Der ist heute auch schon wieder mit dabei und gibt seinen Take zu dem ganzen Thema, was ist passiert, US-Wahlen, was dürfen wir erwarten, Sektorrotation, bleibt auf jeden Fall dran. Es wird super spannend. Wir schauen in unser Companisto-Depot, auch da gibt es ja tolle Angebote im Moment. Dann haben wir diese Woche, ich habe es mir relativ einfach gemacht mit der Vorbereitung, weil wir haben eine treue Hörerin und diese hat einfach 4 Fragen gestellt und ich fand die Fragen super spannend für alle, dass ich sie heute mitgebracht habe.
Stundenlang bereite ich hier vor und du, zack, Copy-Paste.
Ich arbeite mit Menschen.
Ja.
Ich gehe auf die Menschen.
Ich quatsche dir nur dumm zu.
Und deswegen werde ich mit dir besprechen, was so spannend ist, zum Beispiel an John Deere, oder das wird eine Frage auch für dich sein. Du bist ja bei Adobe investiert.
Dann auch delegieren.
Wie sieht es dann aus? Dann sprechen wir über unsere CrowdStrike-Investment und wir sprechen fiktiv darüber, was würden wir mit 200% plus bei Palantir machen.
Ja, ja.
Dazu aber, ich habe auch einen Top der Woche natürlich mit dabei und ich habe ein KI-Startup aus Deutschland. Oh. Und ich glaube, diesen Namen müsste man mal gehört haben. Wenn wir nämlich bald hören, dass dieses Unternehmen Deutschland verlässt oder übernommen wird, aber bestimmt hier nicht an die Börse geht. Als Flop der Woche habe ich jetzt noch nichts, aber vielleicht fällt mir jetzt noch was ein. Dann sprechen wir Depotrückblick. Es hat sich einiges getan. Ich habe mich ja auch von einer Position verabschiedet, wo ich eigentlich mit dir nächstes Jahr auf die Hauptversammlung wollte. Aber ich habe mein ganzes Geld ausgegeben für geholfen. Deswegen kann ich leider nicht mit dir nach Amsterdam.
Schade. Sonst, ich habe mich schon gefreut.
Ich freue mich jetzt hier so auf die nächste Stunde. Was hast du denn heute eigentlich für uns mit dabei?
Ja, die Quartalszahlen sind weiterhin noch Thema, auch diese Woche wieder. Und da gab es auch Spannende natürlich. Es gibt eine Übernahme, die glücklicherweise nicht stattfinden wird, also wahrscheinlich, so munkelt man. Es gibt ein IPO, welches näher rückt, was ich sehr spannend finde, wenn es denn soweit ist. Wir haben einen Tenbagger der Woche heute. Und außerdem gibt es einen Top und einen Flop auch bei meiner Seite. Da habe ich auch, denke ich, auch was Spannendes dabei.
Und ganz wichtig, ich hatte es ja gerade angesprochen, die Weihnachtsfeier. Die Einladung findet ihr in den Shownotes, ob es Outlook ist, ob es Android ist oder Apple.
Ja, und einfach. Gibt es da Black Friday Rabatte? Nein, weil es ist kostenlos.
Genau, aber wer unbedingt heute noch Geld ausgeben möchte, wir laden euch recht herzlich ein auf einen Kaffee. Aber auch dieser ist immer im Angebot.
Von euch bezahlt.
Von euch bezahlt, ja. Super. Also für 4 Euro kommt gerne in unsere WhatsApp-Gruppe, da ist richtig viel los, macht super viel Spaß.
Das stimmt.
Tolle, ja, Leute, die jetzt bis jetzt da sind und wir würden uns natürlich auch freuen, wenn du mit da bei wärst. Marcel, dann erleuchte mich doch mal. Wir waren das grandiose Spiel von RB Leipzig uns angucken, während den Quartalszahlen, als sie gekommen sind von CrowdStrike.
Ja,
das stimmt. Und da vielleicht auch noch ganz wichtig. Nächste Woche, am Dienstag, müsst ihr verfolgen, ob RB Leipzig noch gewonnen hat gegen Wolfsburg und ob sie im DFB-Pokal weitergekommen sind. Nee, am Mittwoch. Weil, wenn Marco Rose nächste Woche Sonntag nicht mehr Trainer ist, dann wird der liebe Marcel eine BVB-Aktie kaufen.
Müssen. Werte verloren.
Und wenn er noch Trainer sein sollte, werde ich das Unfassbare tun. Ich werde versuchen, einen Bitcoin zu kaufen.
Ja, weißt du, wie viele jetzt plötzlich einfach, obwohl sie es nie übers Herz bringen würden, RB-Fan werden?
Ja.
Mit du eine Bitcoin-Aktie, dass du einen Bitcoin-Anteil kaufen kannst.
Und dann werde ich nie wieder was gegen Bitcoin sagen. Okay. Ich verspreche.
Weil du dann mit Skin in the Game
sitzt. Dann geht's los.
Dann bist du richtig dabei. Dann musst du aufpassen, dass du das restliche Depot dann verkaufst.
Genau. Aber jetzt, bitte. CrowdStrike. Was ist denn eigentlich passiert?
CrowdStrike. Du sprachst von CrowdStrike und da muss man ja schon sagen, im Sommer noch das große Thema, ne, ganze Skandal rund um den Ausfall, den Softwarefehlern, die Fluglinien, die alle irgendwie zu kämpfen hatten mit ihren Systemen, weil CrowdStrikes Update nicht wirklich erprobt und gut war. Nichtsdestotrotz sieht man an den Quartalszahlen, dass nichts Schlimmes zu erwarten war, wie wir es damals auch, muss man ja wirklich mal auf die eigene Schulter klopfen, dass wir das auch gesagt haben, ruhig bleiben, das wird im Sande verlaufen. Am Ende des Tages sind die Kunden da treu und das, muss man sagen, hat sich hier wirklich bewahrheitet. Gewinn konnte man sogar 12 Dollar Cent übertreffen. Man schaffte es auf ein Ergebnis von 93 Dollar Cent, also auch da wirklich ein neuer Meilenstein bei CrowdStrike. Der Umsatz über 1 Milliarde im Quartal, das ist ebenfalls eine neue Bestleistung bei 28,5% Wachstum im Jahresvergleich. Der wiederkehrende Umsatz, Philipp, der ist bei plus 27% oder um 27% gestiegen auf jetzt 4 Milliarden. Auch das ein Meilenstein des Unternehmens, hatten sie auch bisher nicht geschafft. Also top. Cashflow ist deutlich angezogen und die Barmittel liegen jetzt mittlerweile auch bei 4,26 Milliarden Dollar, also hier auch die Kassen gefüllt. Der Burggraben wird hier gezeigt, ganz klar, an der Treue der Kunden, die hier eben nicht abgesprungen sind, einer Bruttokundenbindung von über 97%. Sieht man eben hier auch die technologische Überlegenheit der Falcon-Plattform und den Vorteilen der Cybersecurity-Konsolidierung ganz deutlich. Und das sagt eben auch George Kurtz, der CEO von CrowdStrike. Die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr wurde erhöht. Der Gewinn je Aktie oder der Gewinn des kommenden Quartals wurde etwas reduziert. Hier scheint es ein paar mehr Kosten gegeben zu haben, jetzt im vierten laufenden Quartal, weshalb man da schon mal etwas auf die Bremse trat, weshalb auch die Aktie ein Stück weit verloren hatte, aber nicht viel. Am Ende des Tages ging es nur ein paar wenig Prozent nach unten.
Ich glaube, wir sind ja beide auch langfristig hier investiert. Ich freue mich total, dass es doch so glimpflich ausgegangen ist. Glückwunsch an alle, die sich getraut haben, unter $250 dieses Jahr nochmal zuzuschlagen. Ich bin überzeugt, Marcel, wir werden diese $250 nie wieder sehen, außer es gibt einen Aktiensplit.
Ja, oder einen Crash. Ne?
Oder auch dann, glaube ich, wird's. Also dann würde ich, glaube ich, hier nochmal definitiv, ich hätte damals zuschlagen müssen.
Ich habe nachgekauft.
Den Mutigen gehört die Welt.
Danke.
Ich bin 620% im Plus. Das ist die größte Position in meinem Depot. Und ich denke gar nicht daran, diese Aktie auch hier irgendwie nur herzugeben.
Hättest du dein optisches Plus auf jeden Fall verringert mit einem Nachkauf.
Ja.
Aber das wäre ja halb so wild, weil...
Ich hätte meine Excel, ich hätte eine zweite Position einfach aufgemacht.
Ach so, ja, hättest du getan. Also anderes Depot eröffnet extra für die, einfach für die Optik. Sehr schön. Wir gehen weiter zu Dell und bleiben... Naja, zumindest technologisch. Dell konnte die Erwartungen zumindest gewinnseitig übertreffen. Und sie sind ja, und deswegen habe ich sie auch mitgebracht, ja ein KI-Profiteur. Ne? Die verkaufen die Server, die Netzwerke und da sind sie natürlich auch wirklich richtig stark, denn ihre Infrastructure Solutions Group macht 34% Wachstum. Das ist wirklich beachtlich, muss man sagen, für so ein Dino. Ne? Wir reden ja von Dell. Das ist also jetzt nichts, was in deiner, ja, nicht wie CrowdStrike da von der grünen Wiese aus neu erfunden wurde, sondern hier musste man ja schon ein bisschen sich wenden und drehen, bis man, ja, das Ganze zukunftssicher aufstellt. Der Bereich Server und Netzwerke selbst stieg sogar um 58% auf die $7.4 Milliarden bei einem Gesamtquartalsumsatz von $24.3 Milliarden, also auch schon vom Anteil sehr groß. Bauchweh bereitet den Anlegern hier natürlich das Client-Solution-Geschäft, also alles, was so die Computer, die PCs selber sind, für Verbraucher, minus 18% Umsatz hier an dieser Stelle und der Cashflow mit $1.6 Milliarden durchaus sehenswert. 6,6 Milliarden Barmittel sind bei Dell auch schon wieder angehäuft worden und die Aktie steht stark unter Druck, minus 12%. Das liegt an den Aussichten, die waren für den privaten PC-Markt immer noch sehr skeptisch und natürlich dahingehend auch nicht wirklich optimistisch. Das ist auch der Grund, warum die Aktie dann fällt, weil natürlich zu dem Top, was läuft, immer noch etwas ist. Ein bisschen wie bei AMD, ne? Also der KI-Sektor läuft wie Bolle und der Rest, der wird so ein bisschen runtergezogen vom Altgeschäft, weshalb auch Dell hier ein bisschen unter Druck geraten ist. Nichtsdestotrotz, wer hier lang dabei ist, hat sich schon sehr gefreut über tolle Renditen. Dell ist wirklich ein erwachter Dino, muss man fast schon sagen. So ein Fossil, der plötzlich wieder mit dem Bein wackelt und da vielleicht auch schon ein bisschen losläuft. Also wirklich gut, gefällt mir sehr gut, bin aber jetzt eigentlich nicht daran interessiert zu kaufen.
Ich finde die Aktie nicht teuer bewertet.
Das stimmt.
Wenn einem das Geschäftsmodell gefällt, kriegt man hier es zu einem 16er KGV. Dazu gibt es eine Dividende. Und ich finde, es ist natürlich smart. Sie haben natürlich dieses ganze Infrastructure, also Netzwerk-Thema, decken sie ab, wachsen auch super stark. Aber ich glaube auch Client Solution. Also ich meine, mich erinnern zu können, dass einige Firmen auch mit Dell-Computern arbeiten und wir die dann auch dieses Rollout machen, dass man KI da mehr und mehr lokal nutzt. Da glaube ich, könnte diese Sparte irgendwann nochmal positiv überraschen. Hm? Was mir natürlich überhaupt nicht gefällt bei dem Unternehmen, das sind die Margen. Nettomarge, 4,36%, Marcel. Da ist heute so ein Black Friday und da frage ich mich, oder ich vermute, dass einige Firmen dort ihre Sachen, nur um Marktanteile zu gewinnen, mit Verlust verkaufen. Und will man das im Depot haben? Ich persönlich nicht, weil gefällt mir einfach nicht.
Ja, und was mir eben, warum ich hier nicht investieren würde, ist, weil die Alternative dazu, zum Beispiel Hewlett Packard Enterprises, da bin ich investiert, aus dem Grund, dass ich eben nicht das Computergeschäft noch habe, weil HP ist einzeln, ne? Das hat mit Hewlett Packard Enterprises nichts mehr zu tun und dort hat man sich tatsächlich auf die Zukunftsmärkte fokussiert, hat das Problem nicht, ist immer noch gut bewertet und deswegen würde ich sagen, wenn man davon profitieren möchte, ist man, glaube ich, bei HPE in Kürze besser aufgestellt als bei Dell. Möglicherweise, ne? Also so sehe ich zumindest das meine Investment Case und auch Theorie dahinter. Workday. Philipp, lang nichts gehört, finde ich, Workday sei ein Rockstar, ne? Ich finde die Werbung großartig. Ich kenne keinen, der dieses Programm oder der da irgendwo arbeitstechnisch damit zu tun hat mit den Programmen und der Softwarelösung von Workday. Wäre mal interessant, als wenn jemand da so ein Rockstar draußen in der Community sitzt, wäre spannend.
Man sieht es öfter mal im Hintergrund, wenn Seiten laden, bei Jobbörsen etc. Da kommt immer schnell Workday, steht dann ganz kurz und dann geht es weiter auf das Brand sozusagen.
Naja, na gut. Also spannendes Geschäftsmodell. Ich war auch schon mal zeitweise investiert. Der Gewinn konnte auch hier wieder übertreffen. Auch der Umsatz war deutlich über den Erwartungen. 15,5% Wachstum. Das ist so das typische Workday-Wachstum, was man so finden kann. 7,2 Milliarden Barmittel zeigt ebenfalls, dass man hier doch eine gute Kasse hat, um auch mal hier und da zuzukaufen. Die Aktie mit minus 12% in den Handel gestartet und ich war mir irgendwie sicher, dass das auch wieder aufgeholt werden kann. Und tatsächlich war es, ich war kurz vorm Kauf und trotzdem habe ich es dann gelassen. Am Ende stand nur noch minus von 4,8, also hätte sich auf jeden Fall gelohnt. Hinterher ist man schlauer. Der Backoffice Softwareanbieter senkte aber eben auch die Prognose ein wenig, aber eben nur ein ganz kleines bisschen. Also es war wirklich übertrieben, eine Kursreaktion von minus 12%. Die Ergebnisse selber waren besser. Das Geschäftsjahr mit 7,7 Milliarden Dollar kann sich trotzdem sehen lassen. Die Abo-Einnahmen mit plus 17% sind sehr gut. Und man muss sagen, die Workday-Plattform ist weiterhin sehr gut, hilft beim Gesamtbetriebskostensenken und sie versuchen natürlich hier auch noch weitere Abläufe zu verstärken, Leistungsfähigkeit voranzutreiben und auch KI-Lösungen freizusetzen. Und so soll eben der ultimative Vorteil oder dazu führen, dass man auch gut positioniert ist in diesem Segment. Das so auch Carl Eschenbach, der CEO von Workday.
Man muss natürlich jetzt vorsichtig sein, meines Erachtens nach, in einem Jahr minus 5%. Das sieht alles, wie du schon sagst, auch sehr verlockend aus, aber mit einem 35er KGV finde ich die Aktie sehr teuer und dafür wächst sie mir auch nicht mehr schnell genug beim Umsatz und beim Gewinn. Ja, also wir haben zwischen 13% und 15%, das ist das, was die Analysten erwarten. Die Analysten sind ganz gut, auch mit den Schätzungen. Sie sind meistens immer leicht drunter, aber wenn wir denen noch 1-2% dazugeben, also ich kann jeden verstehen, der sagt, ich mache mal einen Sparplan, ich starte mal, aber jetzt hier all in zu gehen auf dem Niveau, würde ich nicht. Eine kleine Fantasie, die ich hier aber sehe, Marcel, ist, eine Bruttomarge von 75% konvertiert aktuell noch in eine EBIT-Marge von 5,14%. Und das ist mir zu wenig. Und ich kann mir vorstellen, dass Workday anfangen wird, mehr und mehr Hebel in Bewegung zu setzen, um diese EBIT-Marge nach oben zu bringen. Ja, was natürlich dann bedeutet, höherer Earnings per Share, geringeres KGV und vielleicht jetzt doch eine spannende Idee. Aber vorsichtig, ich finde, man sollte sich mit dem Unternehmen definitiv auseinandersetzen, weil wie du schon sagst, man sieht es nicht so viel, ist aber trotzdem interessant, dass sie Werbung machen, also sie wollen ja dadurch auch Entscheider etc. treffen.
Brandbuilding.
Brandbuilding machen, vielleicht sollten wir die auch mal für einen Podcast anschreiben.
Ja, ich glaube auch.
Also liebes Workday-Team, vergesst, was ich gesagt habe, ihr seid ein tolles Unternehmen, kauft Werbung bei uns.
Genau.
Nein, also ich glaube, du weißt, was ich meine.
Ja, absolut.
Umsatz geht wie am Schnürchen nach oben. Jetzt wollen wir Überraschungen sehen beim Earnings per Share, weil hier ist auch schon eingepreist bei so einer Bewertung, dass sie den Gewinn je Aktie jetzt schön nach oben treiben werden die nächsten Jahre. Und jetzt würde ich sagen, sie müssen liefern und irgendwann nochmal kurz positiv überraschen. Ich persönlich glaube, spannende Sparplanaktie und die Dividende ist nicht weit. Ich bin gespannt.
Okay.
Weil 66 Milliarden Dollar Market Cap ist natürlich schon viel.
Ist kein kleines Unternehmen, ne? Das ist keine Frage und ist auch schon gut gelaufen in den letzten Jahren insgesamt. Ne? Aber auch hier und da eine Talfahrt und auch mal wieder eine Bergtour. Trotzdem bin ich überzeugt, ich würde sogar sagen, auf dem Niveau aktuell relativ fair. Deswegen glaube ich, gehe ich mit dem Sparplan, könnte man durchaus, wenn man überzeugt ist, natürlich da
ganz wichtig,
eine gute Chance nutzen.
Die Aktie hat in 5 Jahren 40% gemacht. Also, dass die jetzt hier eskaliert irgendwie und 100% macht jetzt in 2 Wochen, glaube ich nicht.
Nee, das sowieso nicht. Nee, das stimmt. Aber trotzdem glaube ich immer noch einer, der den Markt auf Dauer schlagen kann. Auch auf dem Niveau.
Gehe ich mit. Kommen wir zu unserem heutigen Werbepartner der Folge und das ist Companisto und sie haben die Black Investment Week ausgerufen. Wer sich über unseren Link anmeldet, kann bis zum 5.12. sich ab 200 Euro an Startups beteiligen, nämlich auch in Form von Eigenkapital und aktuell gibt es auch hier wieder richtig coole Sachen, zum Beispiel die Hero Motors bei eWorks, dann Innoc Robotics, Zendia ist mit dabei. Also hier ist immer...
Zendia hattest du ja sogar ein tolles Interview, vielleicht
genau,
ist man noch reingerufen.
Genau, also richtig tolles Interview. Wir sind auch persönlich hier sogar investiert. Hört nochmal rein, wir verlinken es auch nochmal in den Shownotes und wir schauen uns mal an, was denn hier bei unseren Investments los ist. Aktuell die Wertentwicklung, und hier muss man einfach sagen, breit streuen gilt natürlich auch hier, minus 11%. Wo Licht ist, ist auch Schatten. Wir fangen mal mit dem Schatten an. Wir haben schon Totalverluste gemacht bei Solarnativ, bei Circle, bei Content Pepper, bei Yodel.io, beim Hive System, aber auch bei Surplus. Aber wir haben natürlich auch schon über 200% gemacht bei zum Beispiel der Hero Software. Weiter geht es dann auch bei Green City Solutions. Hier sind wir auch investiert. Bei Big Rap, die sind sogar schon an der Börse. Also ihr seht, wenn man sich auch hier wieder mit dem Geschäftsmodell beschäftigt, kann man hiervon im Early Stage profitieren und erhält sogar auch eigene Aktien. Und ich würde sagen, Marcel, wir packen auch hier wieder den Link in die Shownotes.
Ja.
Und starten dann mit der ersten Frage, die wir heute erhalten haben. Bist du bereit?
Ich bin gespannt.
Der Vergleich von CNH Industrial und John Deere. Was macht CNH Industrial und John Deere? Ein Blick auf die Webseite verrät es. Sie machen Landmaschinen. Jetzt muss man dazu wissen, John Deere hat eine Marktkapitalisierung, ich mach's mal ganz kurz auf, ja, Deere von, festhalten Marcel, 127,5 Milliarden und CNH Industrial von 15,66 Milliarden. Also die beiden finde ich persönlich zu vergleichen ist schwierig, muss ich ehrlich sagen. Aber wir können es natürlich vergleichen anhand zum Beispiel von Kennzahlen wie Margen, weil beide Unternehmen sind relativ groß. Was ich gelesen habe, ist CNH Industrial der klassische Gewinner davon, dass John Deere, hat einfach mit seiner Finance Solution und auch mit seinen Produktionskostenvorteilen, die sie haben, haben sie bessere Margen. Bedeutet, wir haben hier bei CNH eine Bruttomarge von 21%, bei John Deere haben wir eine von 34,92%. Das ist bei Industrieunternehmen schon sehr viel. Somit hat man natürlich immer Vorteile auch bei Verhandlungen, beim Einkauf. Also man kann den Wettbewerber besser unter Druck setzen. Dazu kommt auch die Nettomarge oder die EBIT-Marge 18,33% bei John Deere, bei CNH 10,09%. Dabei produziert man Landmaschinen. Ich persönlich kenne mich jetzt nicht stark in diesem Bereich der Landmaschinen aus. Aber ich sage dir jetzt eine Red Flag, warum ich niemals in CNH investieren würde. Könntest du es dir vorstellen?
Noch nicht.
Marktkapitalisierung 15,66 Milliarden.
Mhm.
Komplette Verschuldung.
Oh.
27,68.
Wirklich?
Ja.
Ui.
Und das ist für mich ein No-Go. So kommen wir nämlich auf ein Enterprise Value. Das ist das, was es jetzt dem Marcel kosten würde, die Aktie, alle Aktien zu kaufen. Oder die, nicht das, sondern das Unternehmen komplett zu kaufen, ja, und die Schulden zu tilgen. Und da kommen wir auf einen Wert von 42 Milliarden. Demgegenüber stehen Umsätze von 20 Milliarden. Marcel, was würdest du so ein Unternehmen kaufen?
Das klingt schon sehr unattraktiv, ja.
Hier muss man sich das nochmal bildlich vielleicht vorstellen, dass wir auch den Leuten das mal so mit an die Hand geben, wenn sie sowas, dass sie sagen, naja, das kann man doch bezahlen aus dem Cashflow. So, jetzt stell dir mal vor, du hast eine Immobilie und die Bank bewertet die mit 15,66 oder mit 1000 Euro, ja. Und machen wir es realistisch. Du hast eine Wohnung. Ich will sie dir abkaufen. Du hast die Wohnung aber beliehen mit 270.000. Und jetzt sagst du zu mir, Philipp, nee, für 100.000 gebe ich sie dir nicht. Du musst mir auf jeden Fall die 100.000 und du musst mir auch noch die Schulden abkaufen. Das würde doch gar kein Mensch machen.
Wäre schon unglücklich.
Oder du sagst zu mir, du gibst mir die 100.000, aber du musst meine Schulden mit übernehmen. Das will die Bank. Würde ja auch kein Mensch machen. Und das ist für mich die absolute Red Flag. Und das ist für mich auch der Grund, warum John Deere hier einfach viel, viel besser aufgestellt sind. Sie sind auch hochverschuldet mit 65 Milliarden, das muss man dazu sagen. Aber sie sind hier der Marktführer. Sie werden meines Erachtens nach auch wieder davon profitieren, dass Donald Trump jetzt da ist. Ein ganz klassischer Trump-Stock auf Make America Great Again. Sieht man ja auch, der Kurs ist angesprungen seit der Wahl. Von $400 sind wir jetzt schon wieder bei 465. Aber CNH würde ich sowas von meiner Watchlist streichen und vergessen, dass ich dieses Unternehmen mir jemals angeschaut habe. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Ja, ist natürlich super unattraktiv, dadurch, wie du schon sagst, die Kennzahlen und dann natürlich diese Verschuldung. Ist natürlich nicht greifbar, nicht sinnig. Nicht ganz klar, ist auch kein Übernahmeangebot, also überhaupt kein Übernahmekandidat ist, wenn da jemand sagt, das würde ich übernehmen, glaube ich, macht gar keinen Sinn.
Ja, und wir gucken uns nochmal ganz kurz die Zinslast an. Das ist doch vielleicht auch nochmal das spannende Thema. Also, sie haben aktuell ein Nettoeinkommen, 1,7 Milliarden und 159 Millionen, die sie an Zinsen zahlen. Also knapp 10% Zinsen. Das ist schon echt viel.
Ja klar, das muss man erstmal stemmen können. Verdienen muss man sie auch erstmal.
Nee, hätte ich keinen Bock.
Ja, stimmt. Wir hatten ja vor kurzem erst dir, weil sie ja doch bei den Quartalszahlen nicht ganz schlecht waren, aber die Aussichten ja gar nicht so gut waren. Und trotzdem ist die Aktie ja ausgebrochen.
Ja.
Und das war ja, obwohl schon Trumps Wahl bekannt war. Und da war ich ein bisschen in dieser Fragestellung, ob bei John Deere, ob die wirklich Gewinner sind von Trump oder nicht. Da muss man sich jetzt die Frage stellen wiederum, die, ich sag mal, eigentlich illegalen Einwanderer, die noch auf dem Feld arbeiten, bei den jeweiligen Landwirten, ob die dahingehend einen, ja, muss man sagen, ob das ein Vorteil ist für Deere oder ob das ein Nachteil ist. Wird das die Nachfrage ankurbeln oder wird das dann eher ein Problem, weil natürlich generell dann die Landwirte weniger verdienen, weil weniger Arbeitskräfte, vielleicht auch zu wenig sich finden lassen und dann wiederum weniger investiert werden kann. Das wäre jetzt die Frage, was meinst du?
Also ich glaube, es wird alles nicht so schlimm kommen, wie das, also Remigration ist ja auch in Deutschland bei manchen Parteien ein Thema.
Schlimm genug, ja.
Ja, totaler Quatsch. Ich glaube, der Kurs spielt hier gerade das Gegenteil, dass es nicht so kommt, wie angedroht, aber bitte keine FOMO haben. Marcel, wir beide sind uns einig, diese Aktie kommt immer mal wieder zurück und dann kann man sie meines Erachtens nach eigentlich gut für einen Trade kaufen. Weil seit 2021 ja, sehen wir immer mal etwas über $400, dann geht es wieder unter die 300 zurück.
Ja, beziehungsweise aber diese Seitwärtsphase wurde gerade nach oben verlassen.
Aha.
Das muss man vielleicht mal noch charttechnisch dazu sagen, denn von 21, wie du sagst, bis gerade eben, oder bis vor wenigen Handelstagen, war die Aktie in einer sehr langen Seitwärtsphase, die wirklich sehr trade-freundlich war. Und jetzt kam eben der Ausbruch. Und dieser Ausbruch über diese oder auf ein neues Allzeithoch könnte auch ein Startsignal sein einer weiteren Rallye. Die Frage ist nur, passt es in diese Bewertung? Und da bin ich mir eben ein bisschen unsicher, denn die müssten schon ihre schlechte Prognose auch für das kommende Jahr, was sie herausgegeben haben, deutlich in eine ganz andere Richtung müsste sich die entwickeln. Und das sehe ich eben nicht, weshalb ich eben nicht den Ausbruch noch nicht ganz traue, würde ich den Einstieg, glaube ich, über die 450 nicht unbedingt noch nicht wagen.
Nee.
Wäre ich vorsichtig.
Aber wenn man einen kaufen wollen würde, sind wir uns
dann eher den, dann, ja, dann eher die, ne? Das ist ja, da bin ich absolut bei dir. Qualcomm verliert so ein bisschen das Interesse an Intel, so munkelt man, das finde ich wiederum auch ganz gut, dass man nicht gleich das ganze Geschäft nehmen möchte, denn man hatte natürlich große Probleme mit dem ganzen Thema der Regulatorik, die Behörden sind natürlich nicht die größten Freunde von solchen Übernahmen, aber es steht immer noch im Raum, dass Übernahme von gewissen Teilen von Intel in Erwägung gezogen werden könnten und auch da ein Übernahmeinteresse bestehen könnte. Das jedenfalls sagt ja eine Quelle der, ja, der jeweiligen Zeitung, die das berichtete. Und das wäre wiederum spannend, denn so müsste man Intels Schuldenlast von 50 Milliarden nicht übernehmen, das ganze kaputte nicht und hätte vielleicht hier und da etwas, was auch Qualcomm hilft am Ende des Tages. Eventuell wirklich das Servergeschäft, man weiß es nicht. Ne? Das wäre interessant. Ich bin ja dabei bei Qualcomm, schauen wir das mal ganz in Ruhe an und solange nichts greifbar ist und nichts ausgesprochen ist, ist ja auch erstmal alles okay, wird spannend.
Da sind wir natürlich auch wieder bei diesem Thema Marktkapitalisierung bei Intel, 102 Milliarden, Verschuldung 50 Milliarden. Jetzt ziehen wir mal den Cash-Bestand noch ab von 24 Milliarden, kommen wir auf ein Enterprise-Value von 132 Milliarden. Also wenn du jetzt die ganze Firma kaufen wollen würdest, müsstest du schon mal 132 Milliarden anbieten. Das ist ein Premium nach Adam Riese knapp von 30%. Dann hat der Aktionär aber noch gar kein Premium erhalten, weil er hatte den Cashbestand. Wer macht das? Also du müsstest ja locker hier 150 Milliarden irgendwie.
Das ist fast die Kapitalisierung von Qualcomm.
Ja, also
macht gar keinen Sinn.
So es zu machen, jetzt die Filetstückchen zu nehmen, das ist meines Erachtens nach der bessere Weg. Marcel, ein Unternehmen, was mir auf unserer Watchlist entgegengesprungen ist, weil es immer weiter Richtung Süden kommt, ist auf Position 22 von 80. Wer Interesse hat, Link dazu gibt es in den Shownotes, die Aktie von Adobe. Und du bist ja investiert.
Ja, ich glaube 2018, 19.
Und deswegen möchte jemand von uns wissen, wie bewertet ihr die Idee eines Nachkaufs von Adobe? Und da du ja investiert bist, dachte ich, ich spiele dir jetzt mal hier diesen Ball zu, weil vielleicht wäre es ja auch für dich ein Nachkauf.
Die Position hat bei mir eine gewisse Größe schon, die ich eigentlich gar nicht unbedingt nachkaufen möchte. Aber wenn man es würden wollen, kann das durchaus jetzt in dieser Korrekturphase kann man das durchaus machen. Vielleicht auch mit einem Sparplan, ne? Weil natürlich immer ein bisschen schwankend, so zwischen den 550 bis mal wieder runter auf die 430 ist hier immer alles denkbar, je nachdem auch mal wie die Quartalszahlen sind. Da wird auch manchmal ein bisschen was über interpretiert, im Negativen wie auch manchmal im Positiven, muss man vielleicht auch dazu sagen. Tolles Unternehmen, hat das Thema KI nicht verschlafen, ist absolut dabei, profitiert auch extrem davon, gerade mit dem ganzen Thema Firefly, ist ja ein wahnsinniger Login-Effekt und nicht wegzudenken, für diejenigen, die Kunden sind, sind sie quasi unersetzlich und absolut ein echt mehrwertstiftendes Unternehmen und insofern bleibe ich hier total entspannt dabei und kann mir gut vorstellen, wer hier mit einsteigt, macht langfristig nichts falsch, ne? Ganz klar, auch wenn man hier ein bisschen mehr Volatilität abkönnen muss.
Das Unternehmen ist aber fundamental eine Maschine. 87% Bruttomarge, 34% operative Marge, Kapitalrendite, Marcel, 26% Interest Coverage, 58%, also verschuldet sind sie nicht wirklich. Cash Conversion 127%, nur die Gewinnrendite ist bei 2,3%. Aktuell nicht so viel, liegt aufgrund der hohen Bewertung, die sie immer noch haben oder vielleicht auch eine faire Bewertung. Hier ist es meines Erachtens nach bewertungstechnisch ein ganz einfaches Spiel. Warum? Man kann hier doch gut den Analysten vertrauen. Die Analysten unterschätzen Adobe immer ein bisschen. Ja, also Adobe schafft immer diese Hürde zu nehmen, die die Analysten setzen. Und der Umsatz, der Gewinn, der geht seit Jahren nach oben. Und Analysten trauen dem Unternehmen aktuell jährlich gute 10% Umsatzwachstum zu und ein Gewinnwachstum von 12-14%. Und das resultiert in einem KGV für 2026 von 21. Das ist jetzt nicht wirklich viel, nicht wirklich wenig bei dem Wachstum. Ich glaube, hier liegt, wie gesagt, im Einkauf der Gewinn. Deswegen finde ich die Idee von einem Sparplan richtig spannend. Oder man wartet nochmal ein bisschen ab, dass man vielleicht sagt, es kommt nochmal runter. Ich weiß nicht, wie du das charttechnisch wie du das deutest im Moment. Ich persönlich finde die Aktie nicht teuer, sondern ich würde eher sagen, fair bewertet, wenn leicht, zahlt man so einen kleinen Premium.
Qualität, ja. Burggraben zahlt genau, man eh mit genau. drauf, ne?
Das ist ganz klar. Ich warte, aber auch hier, muss ich dir ehrlich sagen, hier sehe ich irgendwann auch eine Dividende 2025 mal. Also das Unternehmen hat 226 Milliarden Market Cap, die haben so viel Geld, ich weiß gar nicht, was die alle machen mit ihrem ganzen Geld.
Ja, vor allem, weil die Übernahme ja auch schwer wäre, ne? Figma hat man ja damals nicht bekommen, wegen behördlichen Bedenken. Und da ist natürlich die Frage, wo nimmt man noch was ein? Andererseits müssen sie natürlich das Thema KI weiter ausrollen, dass man hier nicht, nach wie vor absolut thematisch drin bleibt, ne? Das ist also natürlich auch mal intensiv.
Sie gehen ja noch davon aus, dass sie mehr machen können mit dem Geld, als es den Aktionären zu geben.
Genau.
Aber 6,7 Milliarden, also an Free Cashflow, das muss auch erstmal ausgegeben werden.
Ja, da muss es wirklich sehr schlimme Probleme in dem Falle. Also Charttechnik vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Also aktuell sind sie ein bisschen in der kurzfristigen, so einer Dreiecksbildung. Ne? Das spitzt sich jetzt zu. Im Laufe des kommenden Jahres wird das sicherlich nochmal spannend. Ist auch noch ein bisschen Raum, bis der Ausbruch kommt. Und da kann man natürlich auf den Laufenden halten. Aktuell ist da jetzt noch nichts zu sehen. Wie gesagt, Sparplan ist, glaube ich, das Sinnigste hier. Oder eben in Tranchen immer so knapp unter, keine Ahnung, vielleicht bis zu 480 Dollar kann man immer wieder mal einsammeln, um da vielleicht ein gelenktes Thema draus zu machen. CoreWeave, Philipp. Mhm. Da haben wir das Thema KI wieder. Und hier, also CoreWeave, wieder Kern, der englische, ne, Weave, IPO-Pläne sind jetzt eben auch geäußert und schon, greifbar für das zweite Quartal im Jahr 2025. Sie wollen 3 Milliarden Dollar einnehmen. Was machen sie? Sie ermöglichen die Erstellung und Bereitstellung von künstlicher Intelligenz, die auch Innovation vorantreibt. Also sprich etwas, was sie auf der Webseite so bekannt, also auch schreiben. Und sie bieten tatsächlich verschiedenste Cluster an mit den Produkten von Nvidia und all denen, wie sie heißen, auch AMD-Chips, Intel-Chips, je nachdem, was man eben so braucht. Ich habe mal einen Auszug mitgebracht für die Angebote, die sie den Kunden mitgeben. Und da geht es eben um GPU-Berechnung, Computerleistung, Berechnung, verschiedenste Pakete, wo auch verschiedenste Produkte wiederum dabei sind. Und da kann man sich da hier doch ganz interessant ausstatten für eben auch Rechenzentren und Co. Das wird spannend, wie sie sich da noch weiterentwickeln. Insbesondere, weil auch hier Nvidia investiert ist in diesem Unternehmen und bei einer Bewertung die in der letzten Finanzierungsrunde tatsächlich bei 19 Milliarden Dollar schon endete. Könnte also für einen Börsengang nächstes Jahr schon so deutlich mehr nochmal geben, wenn der Markt ja gerade läuft und KI ist ja eh im Thema. Also sind die Investoren wahrscheinlich erfreut über so einen Börsengang. So wie ich es zumindest jetzt auch gespannt bin, wird es mir natürlich immer anschauen, bevor ich einsteige. Aber interessant, dass mal wieder ein größeres Unternehmen aus der Tech-Welt hier an die Börse gehen möchte. Und ich glaube, dass wir das beobachten sollten, Philipp.
Glaubst du, du wirst hier investieren?
Jedes IPO schaue ich mir erstmal an, bin ich eigentlich nie von Anfang an dabei, ne? Aber also manchmal auch schlechterweise, ne? Aber
also sie machen immer konservativ. So, wie sie sich beschreiben. CoreWeave is a specialized cloud provider, delivering a massive scale of GPUs on top of the industry's fastest and most flexible infrastructure. Also man kann bei ihnen Cloud kaufen.
Man kann einiges, genau, also selbst ausgestattet, selbst als Dienstleistung, also sind das sehr breit aufgestellt für all das Thema Cloud und KI.
Ah, hier kannst du jetzt sagen, zum Beispiel, du willst so einen Nvidia-Chip, der kostet dich dann 4,25 die Stunde.
Genau.
Ich will auch einen.
Ja, ja, genau. Halte dich nicht zurück. Kauf.
Cool. Ja, könnte vielleicht auch so eine spannende Story sein, sowas wie CrowdStrike damals, einfach stumpfes Buy and Hold, wenn es dann vielleicht da ist. Wir haben eine weitere Frage bekommen, Marcel. Ihr seid ja in CrowdStrike investiert. Mittlerweile macht es bei mir durch den Anstieg 18% meines Depots aus. Als KGV wird 900 angezeigt. Seht ihr neben dem üblichen Aktienrisiko irgendwelche möglichen Probleme, die hier kurzfristig auftauchen und die ich noch nicht sehe?
Ja, das große Problem, was da war, ist im Prinzip keins mehr. Ja. Ja, selbst die Fluglinie wird da in kürzeren ziehen, sehr wahrscheinlich. Delta war das, glaube ich, ne, die da ihre Probleme hatten mit, weil die halt einfach zu alte Computerstrukturen haben und damit natürlich jetzt auch eher Risiken eingehen, als da Chancen sehen können. Boah, also ja, KGV ist für mich keine Kennzahl für CrowdStrike. Es macht überhaupt keinen Sinn. Die skalieren erst gerade hoch. Sie sind nicht schon das, wo sie hinskalieren könnten, wenn sie jetzt nicht mehr auf Wachstum Wert legen würden. Insofern ist KGV einfach da gar keine Kennzahl, die ich überhaupt heranziehen würde. Würde die Höhenangst deswegen auch nicht daraus resultieren lassen. Ich finde eher die guten Quartalszahlen, die wir eingangs des Podcasts ja auch schon erwähnt haben, eher eine Bestätigung, dass die Kunden dabei bleiben, dass sie als wirklich alternativlos sind. Denn nicht jedes, also nur weil man Cyber Security liest, sind das nicht immer die gleichen Geschäftsmodelle. Es gibt so viele einzelne Unterschiede und die Falcon-Plattform ist nach wie vor State of the Art offensichtlich, was man ja eben an den Resultaten sieht. Also klar, kurzfristig kann es immer ein Stück runtergehen, ne? Das kann mit dem Gesamtmarkt runtergehen, kann, keine Ahnung, generell kann es immer Verkäufe geben, aber ich glaube, wenn man da eh schon investiert ist in den Plus, dann wird es auch eine gewisse Volatilität durchaus gewohnt sein.
Ja, also ich glaube, wenn man bereit ist, das auszuhalten, ich möchte die Frage nochmal kurz die Antwort zurückstellen, weil es gibt noch eine Anschlussfrage und das ist die letzte Frage. Palantir, hier ist die Person 200% im Plus und es macht 10% des Depots aus. Das bedeutet, dass CrowdStrike, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, knapp 400% ausmacht in ihrem Depot.
Wie viel? 400?
400? Das
geht natürlich nicht.
Nee, hat sie Rendite gemacht.
Ach, 400%.
Genau, Rendite, 400%. Ja. Wenn wir davon ausgehen, sie ist gleichgewichtet eingestiegen. Und da ist mein Credo, muss ich sagen, wenn man hier seinen Einstand rausholt, finde ich, beschneidet man, ja klar, immer noch den Zinseszins um 25%. Aber man kann kein Geld mehr verlieren. Also ich denke, wenn man sich damit nicht wohlfühlt, ich finde 18% ist sehr viel, aber wer bin ich, das zu sagen? Warren Buffett hat über 50% Apple. Ja, also ich würde es ihr nicht verübeln, wenn sie sagt, ich nehme da was raus und kann dadurch besser schlafen, dass sie nämlich im Moment schon Gedanken hat, irgendwie was zu machen, zeigt ja, dass sie uns schreibt. Bei Palantir muss ich ganz ehrlich sagen, für mich ein nicht greifbares Geschäftsmodell. Ich würde mich freuen. Okay. Ich bin da.
Also für dich nicht. Also nicht catch dich nicht. Ist ja vielleicht die andere Frage.
Catch mich nicht. Also ich verstehe schon irgendwie, dass sie Sicherheit machen.
Ja, Datenanalysen, natürlich da Effizienten erkennen. Das ist ja jetzt nichts Ungreifbares. Ne?
Dass sie natürlich auch da die westliche Welt unterstützen. Dass sie sagen ja auch, sie arbeiten nicht mit totalitären Regimen zusammen etc. Ich glaube aber, hier ist sehr viel eingepreist. Deswegen würde ich tatsächlich, bevor ich eine CrowdStrike hier trimme, eher eine Palantir trimme. Weil die doch sehr schnell sehr stark gelaufen ist. Was aber auch nur ein Hinweis darauf sein kann, dass man hier eine mögliche Unterbewertung damals einfach gekauft hat. Und jetzt gehen wir auf einen normalen Weg, gehen vielleicht in eine Seitwärtsphase. Ja, aber 150 Milliarden Market Cap ist natürlich eine Hausnummer bei 2,7 Milliarden Umsatz.
Genau, das ist ja auch deutlich weniger als CrowdStrike hat, ne? Muss man ja mal so sehen. Also Palantir ist einfach im Verhältnis zu dem, was sie an Umsatz und Gewinne leisten, im Verhältnis zu dem, was sie überhaupt wachsen prozentual, finde ich sie auch viel zu hoch bewertet auf dem Niveau. Und ich könnte mir gut, also bin immer ein großer Fan von lass alles drin, lass laufen, wenn die Aktien ziehen. Aber wenn die so eine einmalige Neubewertung machen, dann ist die Gefahr, dass sie dann bei einem verfehlten Quartal korrigieren, nicht nur ein bisschen, sondern auch scharf dann demzufolge und dann auch eine Weile sehr lange durch ein Tal laufen, was eine Weile braucht. Diese Gefahr sehe ich hier sehr deutlich, weil einfach die Bewertung zu weit weg ist von dem, was realistisch ist, für das Wachstum, ne, daran gemessen. Das ist bei CrowdStrike was anderes, ist auch eine ganz andere Kennzahlengruppe, die CrowdStrike hinbringt und ist deutlich tiefer bewertet und immer noch viel zu, also auch schon sehr hoch am Limit bewertet. Insofern, bei Palantir würde ich tatsächlich auch cutten. Ich meine, hätte ich auch schon eher gemacht, gebe ich jetzt, also wäre auch ein Fehler gewesen, deswegen bitte selbst entscheiden. Aber hier würde ich eher trimmen als bei CrowdStrike.
Wer Fragen an uns hat, erreicht uns für einen Kaffee im Monat immer auf WhatsApp oder natürlich Instagram, kostenlos, aber nicht umsonst. Schauen wir uns mal an, worüber wir heute gesprochen haben, Marcel, und welche Auswirkungen das vielleicht für unseren Fonds haben könnte. Wir oder auch natürlich die Watchlist. Und wir haben gesprochen über CrowdStrike, Dell, Workday, Deere, Qualcomm, Intel, Adobe und natürlich auch Palantir. Und Marcel, auf jeden Fall ein Unternehmen, das es jetzt auf unsere Watchlist geschafft hat, weil sie fundamental einfach in 6 von 6 Kategorien mit dabei sind, ist, du bist investiert, Qualcomm. Hm. Also ich würde sagen, schieben wir direkt rein.
6 von 6, ja.
Ja, richtig brutal. Also Bruttomarge 56%, Nettomarge 25%, Gesamtkapitalrendite 24%, Interest Coverage 14%, Cash Conversion 110% und 5,783% Gewinnrendite. Das ist richtig stark. Und cool. Laut der Watch ist auch sogar aktuell interessant.
Korrekt.
CrowdStrike ist, glaube ich, nichts, weil dieses Unternehmen natürlich noch wächst und wächst und wächst. Wir können es aber mal mit auf die Community Watchlist nehmen. Mhm. Das ist doch vielleicht auch wieder hier ein Service. Das schieben wir euch hier einfach mal mit drauf, weil dann haben wir sie auch immer weiterhin mit dabei. Dell brauche ich persönlich nicht.
Mhm. Gehe ich mit.
Workday könnten wir auch mitnehmen, um zu gucken, auch wie sich das ganze Thema entwickelt, der EBIT-Marge. Mhm. Würde ich auch auf die Community-Watchlist erstmal schieben. Mhm. Dann John Deere sind wir beide der Meinung, Intel, spannend. Adobe ist natürlich schon mit drauf. Und wenn diese Aktie wirklich mal am 52-Wochen-Tief ist, laut unserer Liste, steige ich auch hier mit ein.
Bist du privat dabei? Dann?
Ja. Mhm. Und eine Palantir?
Ja, sicherlich nicht schlecht, ne?
Wir nehmen sie mal mit
rein. Nimm es mit rein. Wenn am Ende gibt es vielleicht mal einen Rücksetzer, dann kann man auch die Chance wieder warnen, ne?
Gut. Ganz klar. Schauen wir mal in unseren Fonds. Was hat sich denn hier getan? 22,3% seit Jahresbeginn. Und hier ist natürlich unsere Benchmark, der MSCI World. Und hier, Marcel, gucken wir einfach mal, wie wir uns denn hier jetzt den letzten Monat so entwickelt haben. Der MSCI World 4,88% brutal stark, wir 3,82%. Aber wir verwalten ja auch hier unsere Werbegelder, die wir hier auch dank euch natürlich hier kriegen. Die aktuellen Trades, wir haben Hershey's verkauft, ja, komplett. Qualys haben wir was rausgenommen, sonst haben wir eigentlich nichts gemacht. Schauen wir uns mal an, Licht und Schatten. Licht natürlich Nvidia mit 1100%, Microsoft 116, Apple 99, Luftballons, Visa 78%, Stryker 75 und LVMH ganz unten, Bruker auch mit minus 8,7 und L'Oreal minus 22. Also im Moment gibt es eigentlich nichts, weil Adobe haben wir ja hier auch selber drin. Schauen wir mal kurz nochmal auf die Watchlist bei uns, was hier interessant sein könnte. Die haben wir heute gleich auch für euch aktualisiert. Wie gesagt, ihr findet die auch in den Shownotes. Evolution AB ist ganz unten am 52-Wochen-Tief. Mhm. Ich bin ja ein Riesenfan.
Du bist auch investiert, ne?
Ja. Mhm. Ich weiß nicht, wie du es siehst. Wahrscheinlich charttechnisch eher nicht so.
Ich schau mal in der Zeit.
Aber vielleicht bringe ich die, nee, die hatten wir, glaube ich, da erst im Community-Depot.
Ja, genau. Hat man im Community, ja.
Hat da hörst du immer noch unten. Pepsi kommt immer mehr und mehr Richtung 52 Wochen tief, nur noch 4% entfernt. Haben wir aber auch, Royalty Pharma auch. Also im Moment tut sich nicht so viel, dass viel groß runterkommt.
Ja, viele Chancen lauern gerade nicht. Ne? Das ist auch genau. Etwas, was ich jetzt beim Depotrückblick zusammenstellen gemerkt habe, dass so richtig viel reizt da gerade nicht.
Also ich denke, Kauf. Wir lassen so, wie es ist.
Genau, und wir beobachten.
Du hast uns einen Ten-Bagger der Woche mitgebracht.
Genau, und das ist das Unternehmen, welches auch erst dieses Jahr an die Börse gekommen ist, im Jahr 2024, ja. Und zwar die Waystar Holding. Also Way, ne, wie der Weg, Star wie der Stern, alles zusammengeschrieben, und die Holding dahinter. Ja, ein Unternehmen, was sich zum Ziel gesetzt hat, die Zahlungsströme im Gesundheitswesen zu vereinfachen, zu digitalisieren und hier auch in einer gewissen Komplexität zu entflechten. Finde ich sehr spannend als Geschäftsmodell. Sie haben starke Ergebnisse. Sie haben auch hier sehr treue Kunden. Also all mögliche Kunden und Partner sind hier von Ärzten, Fachärzten, Gesundheitssysteme generell, wie auch Krankenhäuser. Genau, Partnerangebote gibt es da auch. Also sprich, wenn man da ein bestimmter Dienstleister ist, ne, da kann man alles über Waystar auch abwickeln. Und das scheint mir eben dann auch ein sehr spezieller Fokus zu sein, der aber trotzdem gute Ergebnisse erzielt. Und ich finde, von der seitens der Bewertung, seitens des Wachstums, der Kennzahlen, finde ich sie tatsächlich sehr gesund. Für oder nach dem IPO sind sie auch direkt, ich sag mal, relativ in den Aufwärtstrend eingeschlagen und haben auch jetzt nicht viel federn lassen. Das muss man auch mal vielleicht mit dazu sagen. Mir gefällt die Aktie sehr gut. Bei mir ist sie auf der Watchlist. Ich finde, ich kann mir gut vorstellen, dass sie in vielen oder in einigen Jahren auch mal eine deutlich höhere Bewertung ansehen lassen kann.
Ist mit drauf auf unserer Watchlist. Und Marcel, ich kann es immer nur wieder sagen, ihr findet die kostenlos, aber nicht umsonst in den Shownotes. Wer in die 17 Ideen, die wir bis jetzt mitgebracht haben, 17.000 Euro, also jeweils 1.000 Euro investiert hat, hat eine Rendite gemacht von 25,32%.
Ja, und das sind nicht alles von Anfang an des Jahres.
Genau, also das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Seit Folge 244 schreiben wir das immer mal auf. Und Karens von letzter Woche, Marcel, schon 26%.
Ja, die hat gleich weitergemacht, ne? Das ist schon verrückt. Waystar vielleicht noch ganz kurz zu den Zahlen. Wir, ich glaube, 5,3 Milliarden Market Cap, also noch kein Riese. Wachstum von 21,7% beim letzten Quartal mitgegeben. Sie sind profitabel, das kommt vielleicht auch noch hinzu, was man durchaus klar. Auch hier KGV, keine wirkliche Betrachtungskennzahl. Ne? Das ist viel zu teuer, weil sie ja natürlich erst skalieren. Insofern auch der Ausblick durchaus ansehnlich. Die schaffen nächstes Jahr wohl einen Umsatz von, oder in diesem Geschäftsjahr, was gerade läuft, bis in der oberen Spanne 934 Millionen. Ich finde, das ist bei einer 5 Milliarden Bewertung in einer Software-Company durchaus attraktiv und gut, nicht allzu üppig. Und insofern kann man die mal auf der Watchlist halten.
Dann würde ich sagen, Marcel, kommen wir zu meinem Top der Woche.
Ich bin gespannt.
Und das ist KI aus Deutschland. Und ich möchte einfach nur eins sagen. Merkt euch einen Namen. Robin Rombach. Und ich habe mich das ist
eine Alliteration.
Ist er der deutsche Sam Altman? Weil mit einer renommierten Forschungsgruppe um den Münchner Professor Björn Ommer war Rombach weltweit einer der ersten, die mit KI-Modellen Bilder erzeugen konnten. Und Elon Musk will mit ihnen zusammenarbeiten für die künstliche Intelligenz. Und ich habe die Webseite hier einmal auf. Schau dir das mal an, was für Bilder sie schon über KI, also sie wollen sehr realistische Bilder darstellen. Könntest du sagen, dass das Bilder sind, die von einer künstlichen Intelligenz erzeugt wurden?
Ja, ohne Zweifel könnte ich das erkennen. Das,
nicht,
ist klar,
das kann man nicht erkennen, oder?
Ganz klar, ganz normale Bilder, ne? Also schöne Bilder, die also hätte auch jemand aufnehmen können.
Richtig Wahnsinn. Und ein riesiges Feature auch von Ihnen, was Sie machen können. Sie können, wenn du Ihnen einen kleinen Bildausschnitt gibst, zum Beispiel das ganze Bild noch erweitern, vergrößern. Und es ist tatsächlich so, dass Investoren aus dem Silicon Valley seinetwegen in den Schwarzwald kommen, um bei Black Forest Labs AI mit einzusteigen oder diese Firma zu übernehmen.
Okay.
Und ich find's krass. Es zeigt wieder, dass wir hier doch super spannende Unternehmen in Deutschland haben. Und diese gehören meines Erachtens nach so gepampert und gepudert und von mir aus auch subventioniert, dass sie sagen, sie wollen hier bleiben, hier ihr Geschäftsmodell groß machen, hier an die Börse gehen, hier den Mehrwert für die Welt und für die Menschheit schaffen. Und aber wir haben natürlich andere Sachen, die wir brauchen, zum Beispiel VW, ganz wichtig, wir brauchen viele Verbrennerautos die nächsten Jahre. Also, ich finde es Wahnsinn. Guck dir das an.
Ja, wenn man nochmal drüber schaut, nicht schlecht, ne?
Also, interessant. blackforestlabs.ai, da findet man das. Mein Top der Woche, dieses Unternehmen. Ich bin halt traurig, sie werden hier nicht an die Börse gehen, bin ich ziemlich sicher.
Ja, ob sie überhaupt ein Geschäftsmodell, was so richtig langfristig trägt, ja. Das, also werden sie haben, aber ob sie es dann noch durchziehen, ist die andere Frage. Ne? Bei den durchaus schlechten Gegebenheiten, wenn es, da werden sie natürlich keinen Börsengang hier in Deutschland machen, sondern natürlich da, wo es mehr Geld gibt. Und das ist natürlich ohne Zweifel an der Nasdaq. Also insofern für den Wirtschaftsstandort ist sicherlich Deutschland jetzt nicht, also sie werden kein DAX-Kandidat, sagen wir mal so. Mein Top der Woche ist Gilead Science, weil
ich
sie haben.
Ich wusste es.
Ja, weil sie einen neuen Impfstoff, oder das heißt neuen Impfstoff, der ist in Phase 2 abgeschlossen worden und das sehr erfolgreich mit sehr guten Daten, die helfen dabei, die Vorsorge zu treffen vor und zu schützen natürlich vor HIV. Und sie sind ja große HIV-Spezialisten, ne, haben da ja auch einige Wirkstoffe und Medikamente in ihrer Pipeline und jetzt eben wieder einen neuen Impfstoff, der im Prinzip ersetzt eine gewisse Tabletteneinnahme, die man jeden Tag einnimmt, um sich vor dieser Krankheit zu schützen. Und da ist natürlich auch viel leichter, zweimal sich impfen zu lassen, als dann diese Tabletten jeden Tag zu nehmen. Ist natürlich auch ein Thema. Natürlich sehr teuer, alles keine Frage. Und da gibt es natürlich auch noch viele Fragezeichen, die zu klären sind. Aber es ist der richtige Schritt in die richtige Richtung. Es ist ein Erfolg für das Unternehmen Gilead. Es wird die Umsätze tendenziell langfristig nur verbessern. Das ist jetzt nichts, was gegenläufig ist, sondern es ist etwas, was das Portfolio erweitert. Insofern sehr positiv und am Ende ja auch gut, um der Krankheit, einer sehr schrecklichen Krankheit weiter zu begegnen, um da vielleicht weniger oder jeder einzelne Fall, der denn nicht sich ansteckt, ist natürlich ein gewonnener Fall und dann auch kostenseitig auf der anderen Seite ein ersparter Fall, ne, in jeglicher Hinsicht. Daher mein Top der Woche. Ich bin seit diesem Monat auch investiert, deswegen natürlich der Disclaimer-Hinweis, aber mir gefällt so der Aufwind von Gilead, der nach der langen Seitwärtsphase endlich auch die Seitwärtsphase verlassen hat. Kann ich ja noch mal kurz drauf eingehen. Finde ich sehr gut. Schöne Entwicklung und das ist tatsächlich eine Top der Woche Nachricht.
Super. Wirklich super. Ich habe einen Flop der Woche. Mhm. Mein Flop der Woche geht an unseren russischen Kumpel Wladimir Putin. Ja, Kumpel. Angela Merkel hat ja ihr Buch rausgebracht die Woche. Ich weiß nicht, hast du es dir bestellt? Wirst du es lesen?
Natürlich nicht.
Willst du es lesen?
Nein. Also,
nein? Nein. Mich interessiert es schon.
Echt, ja?
Also ich denke, ich werde mir diese da mal durchschmökern. Und sie hat ja in dem Buch geschrieben, wir erinnern uns, glaube ich, alle an dieses Bild, wo sie mal in Russland war, wo sie neben diesem Hund saß.
Ja, das stimmt.
Und diese Frau hat ja Angst vor Hunden. Und Wladimir Putin hat diese Woche bekannt verlauten lassen, was, Marcel, dass er das gar nicht wusste. Und hätte er natürlich gewusst, dass die Angela Angst vor Hunden hat,
ja, Mensch,
dann hätte sie nicht diese Riesentöle damit hingesetzt.
Ja. Ob der weiß, dass die ukrainische Bevölkerung Angst vor Bomben hat?
Ich bin mir nicht sicher.
Vielleicht fällt es in 17 Jahren nochmal ein. Ja. Vollidiot.
Ich glaube nicht, dass er in 17 Jahren noch lebt.
Wollen wir es hoffen.
Also mein Flop der Woche an Hundeliebhaber Wladimir Putin.
Ja. Sehr gut. Geht eigentlich übrigens jede Woche, ne? Ja. Das ist ja ein Klassiker. Mein Flop der Woche ist eine Aktie, die auch hätte durchaus mal als Tenberger der Woche mitgebracht werden können.
Warst du da nicht so gemeint?
Ich war kurz investiert eher als Trade, ne? Also weil ich tatsächlich das Geschäftsmodell interessant fand. Die Aktie von Symbotic. Symbotic ist ein Robotikunternehmen, welches doch recht interessant ist, gerade auch, wenn man auf die Webseite schaut, in vielfältiger Form können sie da gute Produkte, aber auch die Software mitbringen. Und das ist eben das Schöne, dass hier nicht nur die Hardware steht, sondern auch die Software. Nun aber, mein Flop der Woche, weil sie sind am Mittwoch um 40% gefallen, nachdem das Unternehmen mitgeteilt hatte, es brauche mehr Zeit für die Einreichung eines oder ihres Jahresberichts. Nachdem ein Fehler bei der Umsatzrealisierung festgestellt worden sei. Hier geht es übrigens um knapp 50 bis 90 Millionen, was das Ergebnis drückt. Das ist schon auch nicht ganz wenig. Symbotic ist kein Riesenunternehmen. Das darf wiederum nicht passieren. Das erinnert mich schon wieder an Super Micro Computer und das ist wirklich
Red Flag. Super Micro Computer ist seit unserer Spekulation, dass sie von der Nasdaq genommen werden oder seit meiner um 63% gestiegen.
Ja, das stimmt. Aber es ist natürlich rein
nichts vorgelegt.
Nichts vorgelegt. Das hat auch charttechnische Gründe, sind natürlich wahnsinnig gefallen. Jetzt spekulieren natürlich immer mehr darauf, dass sie es noch schaffen mit einem neuen Buchhalter, aber Da bin ich mir immer noch unsicher und wenn, würde ich mir auch nicht ins Depot legen als Risiko, ganz klar. Und das ist, gilt jetzt auch für Symbotic, denn solche Sachen sind für mich wirklich
ja
nicht heilbar, auf kurze Zeit nicht. Und na klar, ging auch da wieder, wenn 40% die Aktie fällt und das Geschäftsmodell jetzt erstmal jetzt noch keinen Grund hat zum, ne, also es ist weiterhin ja erstmal gut gefragt, ja, ne? Da sind die natürlich wieder gestiegen um 13%, da finden Trader natürlich immer ihren Grund einzusteigen, bis auch die Kurse stürzt, ne? Das ist ja ganz klar. Trotzdem Red Flag, weil solange hier nichts wirklich sattelfest ist, kann man auch an nichts die Bewertung festmachen.
Jetzt, Marcel, geben wir ab an den lieben Stefan. Stefan, schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Wie sind denn deine Einschätzungen zum Markt?
Make America great again. Again, müsste man ja sagen, weil Donald Trump ist ja immerhin das zweite Mal zu Präsident der USA gewählt worden. Ja, und die Konsequenzen, die können wir alle beobachten. US-Märkte gehen weiter voran, dominieren weiter das Börsengeschehen. Allerdings, und das ist das Spannende, sehen wir so langsam wirklich die Rotation, von der wir auch schon häufiger gesprochen haben. Denn die Politik, die Donald Trump anstrebt, die dürfte ja vor allen Dingen auch die amerikanische Binnenwirtschaft stärken und davon profitieren vor allen Dingen kleinere und mittlere Unternehmen. Und genau die fangen jetzt auch an zu laufen. Genau die haben sich zuletzt ein gutes Stück besser entwickelt als der breite Gesamtmarkt. Interessant in dem Zuge vielleicht sicherlich auch der Umstand, dass zum Beispiel die glorreichen 7 fast 50% ihrer Umsätze außerhalb der USA machen, wohingegen die Quote bei Small- und Mid-Caps eher so bei 25-30% liegt. Das heißt, nicht nur sind die großen Werte weiterhin extrem ambitioniert bewertet, sondern sie haben gleichzeitig noch so ein bisschen das Problem, dass die geplante Handelspolitik von Donald Trump, auch wenn ich nicht glaube, dass wir 60% Zölle auf China und 10% auf den Rest der Welt sehen, dass sie aber von der Unsicherheit getroffen werden in anderen Volkswirtschaften, denn das ist eigentlich das Schlimme, das ist das, was Wachstum hindert. Die Leute sind unsicher und werden deshalb wahrscheinlich erstmal nicht investieren. Das heißt, das Wirtschaftswachstum wird sich wahrscheinlich im Rest der Welt auch ein Stück weit verlangsamen und das ist dann genau da, wo die großen Unternehmen halt dann fast 50% der Umsätze herholen. Das könnte auch dazu beitragen, dass die ganz, ganz guten Zeiten mit 20-30% plus Outperformance zum Gesamtmarkt eher mal vorbei sind. Ja, wenn wir hier nach Europa gucken, fühlt sich so ein bisschen nach einem Trauerspiel an. Wir sehen viele Gewinnwarnungen im Automobilbereich. Es wird über Werksschließungen diskutiert. Politisch ist die Lage auch alles andere als stabil. Stichwort anstehende Neuwahlen hier bei uns. Und das zu einem Zeitpunkt, wo Trump ins Amt kommt, wo es also eigentlich wichtig wäre, dass Europa eine starke Führung hat, um dann auch dieser Herausforderung geopolitisch begegnen zu können. Da muss man gucken, wie das ausgeht. Aber insgesamt ist die Stimmung ja rund um Europa sehr, sehr schlecht. Auch in Frankreich mit Blick da auf die Budgetverhandlung läuft auch alles andere als gut. Wenn man sich da auch mal anguckt, den Renditeunterschied zwischen deutschen Staatsanleihen und französischen Staatsanleihen auf extrem weiten Niveaus. Renditeunterschied ist mittlerweile sehr, sehr groß. Auch das ist ein Zeichen dafür, dass der Markt zunehmend nervös wird, was die Situation in Frankreich angeht. IFO-Geschäftsklima in Deutschland auch mit neuen Tiefständen. Das sind alles Dinge, die helfen überhaupt nicht. Und dann kann man sich schon die Frage stellen, ja, muss ich dann wirklich noch weiter in Europa investieren? Wir haben Europa nach der Wahl auf neutral zurückgestuft und ich glaube, Europa bietet interessante Investmentchancen, allerdings eher auf der Einzeltitelseite, vielleicht auch auf der Sektorseite. Banken fällt mir da zum Beispiel ein, aber nicht unbedingt in der breiten Masse. Denn Europa hat insgesamt immer noch viele interessante Unternehmen, starke Unternehmen, die auch stark wachsen und die sind im Vergleich auch zu den US-Unternehmen relativ günstig. Also wer ein bisschen Zeit mitbringt und da auch ein etwas glückliches Händchen im Stockpicking hat, kann da, glaube ich, langfristig ganz, ganz interessante Werte finden mit einem guten Gewinnpotenzial und dass man Europa auch nicht komplett abschreiben sollte und dass auch in Europa Werte sind, die sich, ja, die von der Situation in den USA profitieren. Das sieht man, wenn man sich einfach mal auch die Kursentwicklung anguckt von Unternehmen, die entweder ein relativ großes US-Umsatzexposure haben oder eigentlich fast noch besser, die auch eine sehr große Produktionsbasis in den USA haben, die also wirklich in den USA produzieren. Die Unternehmen haben sich zuletzt deutlich besser entwickelt als der Gesamtmarkt. Also man sieht, auch da gibt es durchaus noch ein paar interessante Möglichkeiten.
Danke, lieber Stefan. Sehr spannende Einschätzung, wie ich finde. Und ja, ich freue mich, dass er auf jeden Fall mit zur Weihnachtsfeier kommt.
Definitiv.
Richtig also Spaß.
Bitte anmelden, wenn ihr mal einen richtigen Profi erleben wollt. Apropos Profi. Ich folge ja gerne den Profis. Und Marcel, ich habe gekauft nach der Brookfield Asset Management jetzt die Brookfield Corporation, also die gesamten Assets dahinter. Und ich mache es Bill Ackman gleich. Und er hat schon einfach recht. Sie sind das Rückgrat eigentlich der Welt. Wir haben uns mal die Webseite heute angeschaut, wo sie alleine in Deutschland investiert sind. Du kanntest sogar das Grundstück in Leipzig, was sie gekauft haben. War so, oh, das gehört Ihnen. Wahnsinn. Woo.
Oh. Ähnliche Reaktion.
Ähnliche ja. Reaktion.
Zitat ja. Ende.
Sinngemäß. Beachte auch du unseren Disclaimer. Ja. Und ja, ich glaube einfach, sie wissen ganz genau, was sie machen. Und Private Equity hat natürlich den unfairen Vorteil, dass immer, wenn sie irgendwo investiert sind, haben sie natürlich Insider-Informationen, davon profitieren sie. Und meistens sind ja die Sachen, die Private Equity wieder abstößt an die Börse, nicht mehr so toll. Und Brookfield ist einfach eine Maschine. Sie machen sich messbar, sie haben richtige Ideen und Vorstellungen. Man kann sich den Investorentag nochmal anhören. Und die richtige Idee, die sie aktuell ausgeben, ist ja ganz einfach, dass sie sagen, unser Net Asset Value, also der wirkliche Buchwert der Aktie, ist 40% höher als aktuell der Aktienkurs. Also man hat hier nochmal einen kleinen Rabatt, Black Friday. Und dazu kommt, was Bill Ackman sagt, sie sind ja in keinem wirklichen ETF mit dabei, also in keinem S&P 500 zum Beispiel oder in einem Russell. Da sind sie gar nicht groß mit vertreten. Warum? Weil sie aus Kanada kommen. Und sie versuchen ja gerade oder wollen jetzt ihren Firmensitz ja auch in die USA verschieben, um dann dort auch in die Indizes mit aufgenommen zu werden, weil knapp 25% aller amerikanischen Aktien sind in den Händen von institutionellen Investoren. Und das würde natürlich auch bedeuten, dass Brookfield viel mehr Nachfrage erfahren würde nach seiner eigenen Aktie. Und deswegen glaube ich, Marcel, diese Aktie wird mir hier in 10 Jahren sehr viel Rendite bringen. Und ich glaube auch, dass diese Aktie in 10 Jahren deutlich höher stehen wird als heute.
Ja, ist denkbar, absolut denkbar. Die Aktie ist oder hat sich wieder stark erholt, nachdem Bodenbildung, ne, Ausbruch aus dem Abwärtstrend, sehr schneller Anstieg. Und jetzt ist so eine Art Tasse gebildet und jetzt warten wir noch auf eine Konsolidierung. Vielleicht geht es nochmal Richtung 52, 50 Dollar, das kann durchaus noch denkbar sein, aber dann kann man durchaus die Chance nutzen, um dann nochmal einzusteigen. Bin auch davon überzeugt, dass sie auf meine Strong-Buy-List gehört. Schauen wir mal, ob ich den Einstieg finde. Bin auch tatsächlich da ganz gut angeknipst.
Dann muss ich dir ehrlich gestehen, ich habe JDE Peet's verkauft und ich habe ja erstmal nochmal nachgekauft, aber was mich hier wieder besorgt, ist, ich glaube, die Menschen werden immer weiter Kaffee trinken, aber ich sehe mich auch dabei, dass ich nicht jeden Kaffeepreis zahle, auch für die Kaffeebohnen. Und ich bin da auch nicht der Markenfetischist. Also ich gucke wirklich hier, der ist im Angebot für einen Zehner, geht die Packung mit. Ja, also auch wenn er nicht schmeckt.
Ja, und ja gut, das weißt du ja vorher nicht. Ja, ne? Du genau. Kaufst die Packung ja nicht wieder, aber.
Und der Kaffeepreis hat einen Allzeithoch erreicht. Und genau dasselbe sehe ich bei Hershey, auch mit dem Kakao. Ich habe keine Ahnung, wie sehr sie sich absichern können, wenn sie auf Termin kaufen etc. Und das sind so diese Punkte. Das ist mein Learning aus dem ganzen Thema. Man ist, wenn man von einem zyklischen Rohstoff abhängig ist, egal wie das Geschäftsmodell ist, das hat ja auch Starbucks damit zu kämpfen, dass dieser Kaffeepreis so hoch ist. Starbucks nimmt weltweit 3% der jährlichen Kaffeenachfrage, geht auf Starbucks zurück, ja. Ach nee. Also es tut mir echt leid, ich wäre gerne mit dir da hingegangen.
Ja, ich glaub, du hast mir sogar versprochen, glaube ich.
Wir hätten uns da super, ja.
Vielleicht kann mir jemand diesen Ausschnitt nochmal schicken.
Oh, ja. Ich werde mir was Neues einfallen.
Ich habe mich schon gefreut, ich habe schon die Taschen gepackt, ja.
Oha.
Ich habe da schon ganz viel Kaffee Platz gelassen, dass ich da irgendwas mitnehmen kann. Danke.
Ich werde nicht mehr in Unternehmen einsteigen, die abhängig sind von solch zyklischen Rohstoffen.
Ja, okay. Ist nachvollziehbar, ist auch eine Begründung, die logisch ist. Und wie gesagt, ich habe auch als Kaffee, bin ja großer Kaffeefreund, das ist ja keine Überraschung, aber ich freue mich auch immer mal gerne, verschiedene Sorten zu probieren, manchmal auch regionales. Also es ist tatsächlich so, dass man da durchaus sprunghaft sein könnte als Kunde. Muss jetzt auch nicht für alle gelten. Ne? So, ich wurde mal gefragt jetzt die Woche, lieber Philipp, wie ja, wie ich das mit meinen Sparplänen mache. Ne? Ich habe ja da schon mal drauf angesprochen, aber ich soll jetzt auch auf Laufenden halten, wie ich meinen Sparplan, weil ich den ja immer anpasse, dynamisch, je nachdem, wo gerade eine Chance ist. Und da habe ich das erste Mal meinen Sparplan auf Linde geschoben. Das heißt, die erste kleine Tranche habe ich gekauft von Linde diesen Monat. Und kann ich also da sagen, dass das mein Sparplan-Aktie für November ist und wahrscheinlich auch schon noch für Dezember, weil die Aktie ein Stück weit runtergekommen ist. Und hier muss man ja fast schon jeden kleinen, ja, jedes kleine Zweigchen nehmen, es zugestreckt wird. Und da habe ich mich dann für Linde entschieden. Ich habe weiterhin gekauft, Philipp, Waste Management. Am Allzeithoch, als ich sie als Investment-Idee der Woche mitgebracht habe, kurz darauf habe ich sie gekauft, denn dieser Allzeithoch-Ausbruch ist eine Art Trendfortsetzung. Es hat sich nach guten Zahlen auch bestätigt. Jetzt läuft die Aktie wieder freien Lauf Richtung Norden. Das gefällt mir gut. Tolles Unternehmen, starke Zahlen generell und ich glaube, da ist Waste Management einfach ein guter Dauerläufer. Ich bin bei Amgen eingestiegen nach dem Rücksetzer. Ich fand die Nachricht absolut übertrieben, dass diese Pillen nicht ganz so stark, oder die waren ja sogar stark, es waren ja gute Ergebnisse, diese Abnehmpillen, ne, die sie da auch beforschen. Und das war so eine Art Sell-on-Good-News, fand ich jetzt aber eigentlich übertrieben, machte keinen Sinn in meinen Augen. Deswegen habe ich die Chance genutzt, hier auch in einem soliden, langfristigen Pharma-Wert reinzugehen. Und ich glaube, selbst wenn das dann auf den Markt bringen, weil das ist ja das Schöne, wenn die Daten gut sind, ist es eine Frage der Zeit, bis das Ding marktreif ist. Dann werden die auch ein Stück von dem Kuchen abnehmen. Und das finde ich nur allzu sinnig. Wie schon erwähnt heute, Gilead habe ich zugeschlagen. Auch da habe ich gekauft, einfach aufgrund dessen, diese lange Seitwärtsphase wurde nach oben verlassen. Der Ausbruch ist gelungen. Er wurde nochmal bestätigt. Als er bestätigt wurde, bin ich rein. Hat mir schon die ersten 5% jetzt eingebracht. Und ich glaube, dass die Aktie jetzt auch, die Ergebnisse zeigten ganz einfach, dass immer mehr Mittel gegen HIV in den Markt kommen, dass sie da umsatzgetrieben sind und dass das auch weiter wächst, das mir absolut zuversichtlich oder mich zuversichtlich stimmt, dass es die nächsten Monate und Quartale und Jahre auch weitergeht. Lang genug war die Pause für die Aktie von Gilead. Philipp, ich bin mit dabei bei Constellation Energy.
Sehr schön. Meine Aktien hast du nicht bekommen.
Nee, das stimmt, aber die Aktie kam ja nochmal schön runter diesen Monat und dann war es eigentlich eine relativ einfache Geschichte, da die Chance zu nutzen zum Einstieg. In der WhatsApp-Gruppe habe ich das auch kommuniziert, also nicht, dass ich eingestiegen bin, vor allem diesen möglichen Einstieg zu machen. Hat sich auch schon mittlerweile ganz gut gelohnt, muss man sagen. Das war ein ganz glücklicher Einstieg. Ich habe auch den völlig irrsinnigen Rücksetzer von Hasi mitgenommen.
Oh ja, das hätte ich auch noch machen sollen. Die sind aber jetzt gar nicht mehr so schlimm.
Nee, weil die danach nämlich auch gleich wieder wunderbar nach oben gelaufen sind. Also die sind ja eingestürzt aufgrund von Trump, weil man ja dann sagt, naja, hier nicht die nachhaltigen Aktien sind jetzt nicht so im Vordergrund. Aber hey, unter Trump ist Enphase Energy über 1000% gestiegen in der ersten Amtszeit. Und deswegen wird es ja nicht weniger grün. Ne? Es wird zwar nicht mehr gefördert, aber es ist ja jetzt Quatsch, dass Hannon Armstrong hier, keine Ahnung, 25% Kurseinsturz hat. Das ist ja völlig Irrsinn.
Sie sind ja auch ein Mid-Cap. Ja, und wir haben ja jetzt gehört beim Stefan, diese Sektorrotation.
Ja.
Sie beginnt.
Ja, aber welchen Sinn hat es, dass die 25% fallen? Also ist ja operativ nichts passiert und auch nichts in Aussicht gestellt, was da irgendwo Steine in den Weg setzt. Ja. Deswegen für mich auch ein ganz klarer Einstieg. Und ich habe was gewagt, was ich sonst niemandem empfehlen würde, Philipp. Ich will es trotzdem mitbringen. Wir haben drüber gesprochen, aber ich würde es keinem empfehlen, möchte es keinen nahelegen. Trotzdem möchte ich es hier mit preisgeben, weil wir ja transparent sind und ich jetzt hier nicht irgendwas unterschlagen möchte. Ich habe eine ganz kleine Position Oatly gekauft. Ja, es ist ein Penny-Stock, Philipp, das stimmt. Die fundamentalen Daten sprechen jetzt nicht unbedingt allzu viel dafür, aber sie wachsen im Umsatz. Und ich kann sie mir nicht vorstellen, dass sie irgendwie aus dem Regal weggehen. Dafür sind die Produkte und auch die Bekanntheit der Marke, ich meine, der Umsatz wächst, ne? Also trotz der ganzen Wettbewerbs sind sie sicherlich gut umgeben mit viel Problemen, aber die Marke ist so bekannt, sie ist, wird immer mehr nachgefragt, sie wachsen tatsächlich überall auf der Welt nach wie vor. Ich habe mir mal die Präsentation angeguckt, ganz nach deinem Gusto, weil du es ja auch mal gerne machst.
Ja.
Und klar, sie machen Verluste weiterhin, kommen aber schon deutlich raus aus denen. Die Frage ist, schaffen sie es rechtzeitig oder nicht? Solange sie noch Cash haben und sie haben noch, ich glaube 120 Millionen Cash und haben noch eine Kreditzusage von 270 Millionen. Das sollte oder muss auf jeden Fall reichen. Also mal abgesehen, sie finden noch neue Investoren, ne, das ist ja keine Frage. um nicht pleite zu gehen. Und selbst wenn, ich kann mir gut vorstellen, dass diese Marke relativ schnell übernommen werden könnte, weil sie einfach wirklich gut läuft. Also die Märkte sind voll und dann auch relativ schnell wieder abverkauft. Ne? Also sie breiten sich weiterhin aus in den Supermärkten und finden sie ja mittlerweile auch in Discountern wieder. Das ist ja auch schon mal immer ein gutes Zeichen. Und deswegen meine Spekulation, dass diese, also nicht diese Woche, sondern generell meine Spekulation für diesen Kauf, dass Oatly tatsächlich eine starke Unterbewertung führt, weil der Markt davon ausgeht, dass sie, ja, die müssten also nach der Markteinschätzung pleite gehen.
Glaubst du, du wirst dann bei 21 Dollar wieder aussteigen oder bei 27,
muss ich mal warten? Das wäre natürlich wunderbar. Also ich kann dir den Zahn ziehen, ich würde sogar eher aussteigen.
Ja, bei 20. Ja,
überraschenderweise, aber
okay.
Also ja, wie gesagt, bitte alle die Finger von lassen, es ist wirklich ein kleiner Trade.
Wir so
ein
bisschen aus. Das hier die ganze Zeit.
Ja, einfach weil ich kann mir gut vorstellen, dass diese Story so ein bisschen aufgehen könnte und wie gesagt, auf absolutem Risiko und ich habe das Geld geistig, habe ich diese Investition abgeschrieben. Im schlimmsten Fall ist es so. Aber wir werden ja sehen. Wir haben ja ein Jahr, zwei Jahre vielleicht noch, wie dieses Unternehmen überleben kann mit den Zahlen, die sie haben. Oder wenn es gut läuft und sie Gewinne machen, dann tragen sie sich selber. Dann ist ja alles gut. Philipp, solange sie umsatzseitig wachsen, ist es kein
Zombie. Ich drücke dir die Daumen.
Ja, also es gibt schlimmere Unternehmen. Es gibt Unternehmen, die haben rückläufige Umsätze, kommen gar nicht auf die Beine, machen noch höhere Verluste, die sich ausweiten. Das kann man hier zumindest schon mal nicht erkennen. Das ist schon mal gut.
Okay.
Ja, ist halt auch keine volle Position. Ne? Das muss man auch dazu sagen vielleicht.
Off the Records möchte ich nachher wissen, wie viel Geld du da investiert hast.
Gern, off the Records gebe ich dir das gern mit.
Gut. Puh, du hast aber auch einige Sachen verkauft, um dir Oatly leisten zu können.
Ja, die habe ich aber alle nur verkauft, damit ich mir Oatly leisten kann. Ja, okay. Also ich habe Qualis natürlich, habe ja auch schon mal gesagt, im Rahmen des Podcasts mit 26% nach dem Anstieg einfach direkt mitgenommen. Mhm. Fand ich einfach dankbar für die zwei Wochen, drei Wochen halten. Hershey bin ich raus. Auch aus dem Grund habe ich auch ein bisschen die Geduld verloren und ich muss sagen, dass passt ja auch nicht mehr wirklich gut am Chartbild, das gefällt mir auch nicht. Lam Research hatte ich ja kurz als Trade, plus offen auch da 10% mitgenommen, hat sich auch gelohnt, war okay. Ja. Bei Alexandria Real Estate bin ich raus, weil ich Hasi kaufen wollte. Ah. Fand den Tausch klug, weil die 25% Discount bei Hasi waren irrational, währenddessen Alexandria Real Estate gerade noch in dieser Seitwärtsphase haust. Und solange die in dieser Korrektur noch weiterhin drin ist und eines der wenigen REITs, die noch in dieser Korrektur überhaupt sind,
Da ist der Rückschlag natürlich auch, dass dieser bekloppte Kennedy jetzt auf einmal
genau, da das ist, kommt noch hinzu, aber wobei, das würde mir bei dem Unternehmen mal wirklich Sorgen machen, aber es ist eher so diese nach wie vor nicht aus, dieser noch nicht stattgefundene Ausbruch aus dieser Korrektur, weshalb ich da einfach auch warte und wenn es dann ausbricht, kann ich immer noch zuschlagen. Das ist nichts, was jetzt wegläuft. Ich habe sie immer auf der Watchliste und passt. Und ein Unternehmen, welches ich mich ein bisschen ärgere, dass ich das verkaufen musste, ist Unity Software. Mein Investment Case war ja die Apple Vision Pro, die einfach dann wirklich ihren Einzug erhält und es auch schafft, aber es wird eben immer mehr gemunkelt, dass Apple die einstellt. Und dieses Risiko, diese Nachricht offiziell von Apple lesen zu müssen, weiß ich, was mit Unity Software in der Aktie passiert. Deswegen nehme ich die 10% mit.
Das wird hier schon so ein bisschen eingepreist, ne, im Aktienkurs.
Da wurde noch nichts eingepreist tatsächlich in dem Falle. Also so. Das ist noch nicht drin. Aber ich befürchte, dass wenn das die Nachricht kommt offiziell, dass die tatsächlich dieses Projekt Apple Vision Pro einstampfen sollten, dann habe ich tatsächlich ein bisschen Schiss vor, dass diese Aktie in eine Region rutscht, die wirklich ein paar Monate, Jahre nicht wieder eingeholt werden kann, weil der Markt kleiner wurde. Gleichzeitig muss man sagen, Meta läuft ja. Also die ganzen Oculus-Geschichten, also ehemals Oculus, die Meta-Brillen laufen, werden gut verkauft, alles schick. Da wird auch Unity weiterhin gut Software machen. Aber das Investment-Case war ja, dass die 3D-Vision-Geschichten tatsächlich Einzug hält so nach und nach. Und wenn das eine Erfolgsstory gewesen wäre, wäre ich auch da dabei geblieben. Ist es nun oft, scheint es jetzt doch nicht. Und damit ist das Investment-Case hinfällig für mich. Und damit habe ich es einfach verkauft und es ist völlig in Ordnung für mich. Nur schade, ich hätte es mir gerne anders vorgestellt.
Vielleicht will Apple ja Oatly kaufen. Erzähl mir doch mal, was waren denn deine... Ich bin sicher, du wirst Oatly...
lachst du.
Irgendwann sitzt du hier gar nicht mehr.
Ja, weil ich gar nicht mehr muss.
Da sitzt hier nur noch der Bulle. Gut. Ja. Top 3 des Monats bei dir, Marcel.
Ja, Top 3 des Monats, das war absurd, unglaublich. Die waren früher immer meine schlechteste Position mit dem Depot. Sind jetzt 66% in einem Monat hochgeschossen. Wollte ich nicht unerwähnt lassen, weil mittlerweile sind sie nicht mal annähernd unter den Top 10 der Verlustreicheren. Also sie haben sich ganz schön gut entwickelt. 53% Anstieg Snowflake. Ja, ne, gutes Jahr unten nochmal nachgekauft. Richtig hat. Das stark, hat sich ganz gut gelohnt. Und Tesla mit 38% auch kein schlechter Start für die Trump-Ära. Aber ja, gut, klar, war dann vielleicht auch abzusehen, ob das jetzt natürlich die Bewertung rechtfertigt, ist dann wiederum die andere Frage. Wird sich zeigen, ich werde erstmal nichts verkaufen. Bei dir.
Bei mir war es BAM mit 15%, Salesforce mit 16% und CrowdStrike 20,5.
Da gut gelaufen, ne?
Ging es richtig ab. Wo Licht ist, ist auch Schatten. LVMH minus 3,9%, Adequate minus 5,6% und Hasi minus 10%. Ich könnte mir aber bei Adequate sogar noch vorstellen, das war vielleicht sogar wegen dieser Gratis-Aktie, die da gekommen ist.
Nee, okay. Das ist einfach allgemeiner Rücksetzer.
Ach so.
Ist ja alles relativ
egal.
Stabil. Ja, achte ich auch nicht drauf. Ist tatsächlich eher eine Chance, dann hier und da mal nachzukaufen.
Wie war es bei dir?
Ameresco hat minus 9% gemacht, Enphase minus 10%. Hier merkt man ganz klar, die grünen Aktien sind unter Druck geraten nach der Trump-Wahl. Und Innovative Industrial Properties ist ganz schön eingestürzt, minus 12%, weil natürlich auch Cannabis jetzt nicht das Thema ist, was Trump total favorisiert. Und die Lagerstätte für die Cannabis, was natürlich wieder irrational ist, dieser Verkauf, weil, also zwei Themen, die bei Innovative Industrial Properties schlecht waren. Einmal der Trump, Cannabis. Mhm. Andererseits hat es ja nicht mit dem Cannabiskonsum zu tun bei Innovative, sondern eher mit dem medizinischen. Aber da kam eben dann auch wiederum dieser Gesundheitsminister Kennedy, was ein Problem ist. Und natürlich, weil Trump natürlich allgemein etwas gemacht hat, was die REITs unter Druck gesetzt hat diesen Monat. Weil wenn er weiter so in seinem Wirtschaftsplan bleibt, könnte es natürlich sein, dass es wiederum die Inflation anfeuert. Würde die Zinsen wieder oder die Zinssenkungen weiter bremsen oder würde es bremsen. Und das ist natürlich nicht gut für eine REIT. Das zählt für alle REITs und deswegen ist diese Angst nicht ganz ohne und das hat sich auch im Kurs bemerkbar gemacht, bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger.
Aber es könnte vielleicht sogar eine interessante Chance sein.
Ja, finde ich auch, schöner Dividendenwert und es geht ums medizinische Cannabis, also völlig wurscht, was die Zulassung für, keine Ahnung, ne, Legalisierung, alles egal, hat mit dem überhaupt nichts zu tun.
Die Top 3 in deinem Depot sind welche?
Sind Nvidia mit 2060% plus. Apple hat die 400% Marke geknackt bei 415 und Amazon ist an der 397% Marke, also da wirklich sehr schön. Tolle Entwicklung.
Bei mir ist Visa auf die Nummer 3 gesprungen mit 198%, Constellation Energy 373% und CrowdStrike 625%. Ich würde weitermachen mit den Flops in meinem Depot. Auf dem drittletzten Platz Canadian Pacific Kansas City minus 11, Royalty Pharma minus 13 und Universal Music minus 14%.
Ja, wie ist es bei dir? Ist ja noch überschaubar. Bei mir ist es Enphase Energy, hat ja ein trauriges Tief erreicht mit 67% minus im Depot. Halte ich natürlich trotzdem erstmal weiter durch. Kann mir gut vorstellen, dass trotzdem das Thema hier noch spannend bleibt. EXP World Holdings mit minus 69%, ein bisschen erholt und Digital Turbine natürlich immer noch schlusslich mit minus 97%. Ich glaube, die erholt sich auch nicht wirklich so schnell wieder. Ich habe mal geschaut, wie die Top 10 in meinem Depot machen prozentual 50,7% aus. Oh, fand ich mal eine schöne Statistik.
Da guck ich auch jetzt mal.
Das wollte ich mir mal anschauen. Das ist übrigens, obwohl die ganzen Big Techs auch gut gestiegen sind diesen Monat, weniger als im Monat zuvor. Das heißt, die haben die anderen ganz schön aufgeholt. Und das finde ich recht spannend.
Bei mir machen die Top 10 nur 37,91%.
Bist also noch breiter gestreut.
Oh.
Ja. Nicht schlecht. Ist mal interessant, habe ich gedacht, das werde ich jetzt mal nachhalten. Mal schauen, wie sich da so die Entwicklung ergibt. Weil ich meine, alleine Nvidia mit 17% mal, ja, Depotanteil durchaus bestimmend.
Wie viel hast du gemacht, Kamerad?
8,3%.
Herzlichen Glückwunsch.
War ein schöner Monat.
Bei mir waren es 4,59%. Und ich habe jetzt genauso viel Rendite wie im Vorjahr.
Oh, das habe ich jetzt gar nicht
gemacht. 29,1. Ich bin gespannt, jetzt habe ich ja noch einen Monat.
Ich kann dieses Jahr schon mal, auch wenn das eigentlich was ist für die letzte Folge im Jahr, aber ich schaue trotzdem mal ganz frech rein, weil ich es hier jetzt kumulieren kann.
Jetzt hört
die keiner mehr zu. Ja, 35,7.
Ja, das ist schon scharf.
Ja, war auch ein schönes Jahr bisher, ne? Kann man so sagen.
Unser aber, Fonds 25,3. Auch richtig stark. Kaufkandidaten, hast du mich gefragt.
Ja. War noch leer.
Ja, ich denke, vielleicht mache ich auch mal einfach diese Royalty Pharma voll. Da habe ich ja nur eine halbe Position.
Ja, die schenkt dir ja Zeit.
Ja, aber das ist auch so eine, ich sehe die immer, ich erinnere mich immer nur, dass ich sie im Depot habe, wenn ich hier mit dir den Rückblick immer mache. Mhm. Was mich auch reizen könnte, muss ich dir ehrlich sagen, wäre trotzdem jetzt nochmal Hasi auch nochmal aufzustocken, weil hier bin ich 6% im Minus Und eigentlich hat sich an meinem Investment Case ja gar nichts geändert, wo ich im Oktober eingestiegen bin.
Nee, auch fundamental hat sich nichts geändert nach der Wahl, ne?
Ja.
Das ist es ja. Also, ich bin weiterhin Kaufkandidat Nummer 1 ist mit BWXT nach wie vor dabei. Ne, das ist okay. Mhm. Würde ich mir wieder einverleiben, wenn es dann irgendwo da ist. Und AMD. Finde ich interessant auf dem Niveau. Ich weiß, einige sind ja aus der Community auch sehr lang schon investiert, ja, und sehr erfolgreich investiert. Würde ich mir mal anschauen, weil ich finde gerade den Einstieg eigentlich ganz praktisch. Nichtsdestotrotz natürlich auch Brookfield finde ich ganz spannend und hier und da findet sich sicherlich noch ein anderer Kandidat, zumindest zum Kaufen. Zum Verkaufen findet sich sowieso immer mal was, das ist klar.
So, jetzt aber Butter bei der Fische. Spekulation der Woche.
Ja, hol mal eine raus. Ich bin ja gespannt, was du jetzt erzählst.
Wir haben nur noch 4 Wochen.
Es ist ja nicht mehr viel, ja. Es wird Weihnachten sein dieses Jahr. Das wäre ja für mich mal was, ne?
Ich glaube, dass...
Soll ich eine schon mal sagen?
Ja, erzähl mal.
Meine Spekulation diese Woche ist, dass John Deere diesen Ausbruch nicht hält.
Hatten wir das nicht schon?
Ich glaube, ich war da schon, ja, letzte Woche, glaube ich, habe ich irgendwas zu Deere schon gesagt.
Deere wird nochmal unter $430 stehen, das kannst du jetzt nicht nochmal sagen.
Nee, aber tatsächlich würde eigentlich auch den Ausbruch nicht halten.
Ach so, okay.
Und das wäre dann quasi unter 450.
Okay.
Das wäre, ja, in 4 Wochen. Schauen wir mal.
Und also halten in Klammern unter $450.
Wird sie stehen, genau. Also müsste sie dann stehen.
Meine Spekulation wird sein, dass ich habe echt keine Idee. Komm, Oatly wird tiefer stehen als heute.
Okay, ja. Ja. Kann durchaus sein, ne?
Wird tiefer stehen als heute.
Steht sie denn heute?
Ich weiß es nicht. Ich werde es dir jetzt sagen. Aber dann darfst du uns nochmal mit deiner Geschäftsidee beglücken.
Mit meiner Geschäftsidee, da würde ich euch gerne mal behelligen.
Sondern jetzt mit deiner Investmentidee der Woche, lieber Marcel.
Ja, ist es nicht Oatly? Da können wir zufrieden sein, ne? Wird vielleicht der eine oder andere schlecht finden. Meine Investmentidee diese Woche ist die Aktie von Waystar Holdings.
Waystar.
Mein Tenbagger der Woche heute.
Dein Tenbagger der Woche
wird auch mein Investment diese Woche, weil ich glaube, das ist ein ganz ansehnliches Tech-Unternehmen.
Okidoki. Also jetzt auch hier mit dabei. Meine Investment-Idee ist die Brookfield.
Ja.
Ja.
Das macht Sinn.
So, dann BN, also Brookfield Corp, ganz wichtig. Brookfield. Also BN, da sind sie. Und dann habe ich eigentlich jetzt nicht mehr zu sagen.
Hast du nichts mehr zu sagen?
Nein.
Dann lass die Hörer nicht so warten.
Dann würde ich sagen, machen wir einen Deckel drauf. Schön, dass ihr alle noch da seid. Wir sehen uns, hören uns nächste Woche wieder. Und denkt bitte immer daran, wir sind deine Aktienbuddies. Und wir sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also, tu uns einen Gefallen und bleib dabei bei deinen beiden Aktienbuddies von Modern Value Investing. Ciao.
Ciao.